Herzlich willkommen zur ersten Episode unserer Podcast-Sonderausgabe Einfach mitreden aus der Serie Alles auf Anfall, der Epilepsie-Podcast, der Mut macht. Mein heutiger Gast, Professor Tobias Bernasconi, ist Lehrstuhlinhaber für Pädagogik und Rehabilitation bei geistiger und komplexer Behinderung an der Universität zu Köln. Professor Bernasconi wird uns heute mit der Entwicklung der unterstützten Kommunikation vertraut machen und dann auch gezielt auf die Rolle der Forschung und die Umsetzung dessen in die Praxis eingehen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass unser Kernvokabular, das 80% unseres täglichen Kommunikationsvolumens bestimmt, nur aus etwa 200 bis 300 Wörtern besteht? Und kennt ihr das Modeling als zentrale Strategie der unterstützten Kommunikation? Modelle, Medien, Maßnahmen klingt auf den ersten Blick komplex, aber keine Scheu vor unterstützter Kommunikation, lautet die zentrale Botschaft von Professor Bernasconi in unserer heutigen Episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Spezialausgabe Stark im Leben. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie bei intellektueller Beeinträchtigung und komplexer Behinderung bzw. Mehrfachbehinderung und geben wertvolle und unterstützende Einblicke zu ausgewählten Schwerpunkten aus diesem wichtigen wie auch sensiblen Themengebiet. Viel Spaß beim Zuhören!
Lieber Herr Professor Dr. Bernasconi, ich freue mich sehr, dass wir uns heute zusammenschalten können, um über das Thema unterstützte Kommunikation sprechen zu können, darüber, wo die universitäre Forschung in dem Kontext steht und was da genau geforscht wird und was Sie da so alles herausfinden sozusagen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch hier zu sein.
Sie sind Lehrstuhlinhaber an der Universität Köln und beschäftigen sich mit diesem Thema intensiv. Können Sie uns vielleicht zum Einstieg mal erklären, was man genau unter unterstützter Kommunikation versteht?
Ja, sehr gerne. Ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren eigentlich mit dem Thema unterstützte Kommunikation. Und dennoch ist es so, dass der Begriff ja leider gar nicht so richtig selbsterklärend ist. Also häufig geht es mir so, wenn ich sage, ich beschäftige mich damit, dass dann Leute fragen, ja, was ist das denn eigentlich? Und ich verweise dann häufig auf den englischsprachigen Begriff. Der englischsprachige Begriff für unterstützte Kommunikation ist Augmentative and Alternative Communication. Und ich finde, das sagt viel deutlicher aus, um was es eigentlich geht. Also um eine alternative oder ergänzende Kommunikationsform. Und der Begriff unterstützte Kommunikation hat sich eben in Deutschland so ein bisschen eingebürgert und es ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll, den jetzt anzupassen, aber es ist eben ein Begriff, der nicht so ganz eindeutig sagt, worum es eigentlich geht. Es ist in Deutschland so, dass sich unterstützte Kommunikation in den Förderschulen entwickelt hat. Es ist dort auch begrifflich dann erstmals eingebracht worden. Das Konzept AAC, also Augmentative and Alternative Communication, gab es im englischsprachigen Raum schon länger. Und das ist auch, das kann man vielleicht vorausschicken, schon so eine typisch deutsche Entwicklung eigentlich. Oder es zeigt sich heute noch, dass eben UK sehr eng auch mit den Schulen oder den Förderschulen, insbesondere denen mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung und geistige Entwicklung verbunden ist. Und die weitere Entwicklung von UK in Deutschland ging dann auch von den Förderschulen aus. Und auch noch heute beobachten wir viel, dass eben, ja, bestimmte aktuelle Entwicklungen auch in den Förderschulen so ihren Ursprung nehmen und dann von uns begleitet werden oder dass da eben, ja, es funktioniert eigentlich, ist ein gutes Zusammenspiel zwischen den Institutionen und der Wissenschaft.
Können Sie uns da vielleicht nochmal genauer erklären, wie unterstützte Kommunikation dann genau funktioniert? Also wenn wir jetzt mal von einem Laien ausgehen, der sich damit noch nie beschäftigt hat, wie genau funktioniert das? Welche Medien und Maßnahmen gibt es da und an welche Personengruppen richtet sich das Ganze dann auch?
Vielleicht müssen wir dafür nochmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, an wen richtet sich das eigentlich, das haben Sie jetzt ja gerade gesagt. Also wer sind sozusagen die Zielgruppen auch der unterstützten Kommunikation? Und aus meiner Sicht kann man hier zum einen das so funktionell unterscheiden, also eher so die Frage gar nicht, wer ist das, sondern für was wird unterstützte Kommunikation benötigt? Hier gibt es eine aus meiner Sicht gute und auch sehr verbreitete Zielgruppenbeschreibung. Da geht es darum, dass wir sagen, wir haben zum einen mal eine Gruppe. Das sind Menschen, die eben nicht sprechen können. Also wirklich sprechen im Sinne des motorischen Sprechaktes, denen die Lautsprache fehlt, die aber eigentlich über ein ja mehr oder weniger gut entwickeltes Sprachverständnis verfügen. Das sind zum Beispiel Menschen mit Zerebralparese oder das können auch Menschen mit erworbener Erkrankung sein, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder die eben irgendwie in einen körperlichen, gesundheitlichen Zustand gekommen sind, dass ihnen eben der Sprechakt nicht gelingt. Und hier dient unterstützte Kommunikation erstmal dazu, diese Kluft zwischen Sprachverständnis, was ja vorhanden ist, also die Menschen haben ja Ideen im Kopf, die haben Gedanken, die haben Wörter, diese zu Sätzen zusammenbauen, kriegen sie aber sozusagen nicht über die Verbalsprache kommuniziert. Und hier soll unterstützte Kommunikation helfen, das zu überbrücken. Das wäre die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, das sind Menschen, denen unterstützte Kommunikation helfen kann beim Spracherwerb. Das sind häufig Kinder, die so ein bisschen sprachentwicklungsverzögert sind, oder jetzt aktuell erleben wir zum Beispiel auch vielfach Menschen, die eben Deutsch als Sprache einfach noch nicht so gut können, also Menschen mit einem Fluchthintergrund, wo unterstützte Kommunikation schon erstaunlich auch dabei helfen kann, eben die Sprache einfach schneller zu lernen. Da wird es häufig eben auch nur temporär eingesetzt. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Das sind Menschen, die wären durchaus in der Lage, lautsprachlich zu kommunizieren. Also die könnten sprechen, aber die machen es nicht, aus welchem Grund auch immer. Das sind zum Beispiel Menschen im Autismus-Spektrum oder mutistische Kinder, also die aus irgendeinem Grund, der sich nicht immer uns erschließt, aufgehört haben zu sprechen oder gar nicht erst angefangen haben zu sprechen und die eben auch ein alternatives Kommunikationsmittel brauchen. Jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, wie funktioniert das Ganze dann? Da kann man auch vielleicht nochmal so ein bisschen nach Zielgruppen unterscheiden. Also jetzt hatten wir ja gerade eher so funktional überlegt, für was wird das eingesetzt. Eine andere, aus meiner Sicht gute Zielgruppenbeschreibung geht eher so von den Kompetenzen der Nutzenden aus. Und hier werden eben vier Gruppen in der Forschung unterschieden. Und das ist zum einen sind das ja Menschen, die wir sagen präintentional kommunizieren. Also denen, die in der Kommunikation noch nicht eine Intention entwickelt haben, in dem Sinne, dass sie anderen Menschen etwas sagen wollen. Das Beispiel hierfür ist immer der Säugling. Der Säugling, wenn er auf die Welt kommt, der schreit, aber er hat noch nicht die Intention, Vater oder Mutter zu sagen, dass er Hunger hat oder müde ist oder sowas, sondern er schreit einfach, weil eben irgendwas im Bauch wehtut oder weil er sich gerade nicht so gut fühlt. Aus dieser präintentionalen Kommunikation entwickelt sich dann die intentionale Kommunikation, also intentional im Sinne von zielgerichtet. Das sind aber häufig noch Menschen, die zwar jetzt ein Ziel haben in ihrer Kommunikation, aber dabei noch ein sehr geringes Sprachverständnis haben. Also da geht es darum, basale Bedürfnisse vielleicht zu äußern, trinken, essen, Langeweile, Schmerzen. Aber es geht noch nicht um so eine umfassende Kommunikation, jetzt zu erzählen, was habe ich am Wochenende gemacht oder wie geht's mir eigentlich gerade. Das ist die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe kommuniziert dann, wir sagen, symbolisch über Lautsprache oder eben ein alternatives Medium. Symbolisch heißt, es wird irgendein alternatives Medium genutzt. Das können Bilder sein, das können elektronische Geräte sein. Da gehen wir gleich vielleicht noch ein bisschen genauer drauf ein. Und diese Menschen können eigentlich schon relativ viel sagen, haben ziemlich viele Ideen, was sie eben sagen wollen. Und hier hängt es eher davon ab, wie gut ist das Medium, über das sie sich eben ausdrücken können. Und dann gibt es noch eine vierte Gruppe, das sind Menschen, die kommunizieren unterstützt, aber im Prinzip analog zur Verbalsprache. Das heißt, die haben im Prinzip ein regulär entwickeltes Sprachverständnis, einen ganz normalen Wortschatz, kommunizieren aber eben über eine elektronische Hilfe meistens oder im besten Fall, sage ich mal in Anführungsstrichen, schriftsprachlich. Weil die Schriftsprache letztendlich die freiste Form der Kommunikation für diese Menschen ist, weil nur damit kann ich auch wirklich alles sagen, zu jeder Zeit, was ich möchte. Symbolbasierte Kommunikation, also Kommunikation über Bildkarten, über Piktogramme, über Fotos, ist natürlich immer ein bisschen eingeschränkt, weil nicht jedes Wort abgebildet ist. Worum geht's also allgemein in der UK? Es geht letztendlich schon vor allem darum, diese Kluft zwischen Dingen, die ich sagen möchte und Dingen, die ich sagen kann, zu überwinden und da eben einfach zu einer besseren Kommunikation mit den Bezugspersonen zu kommen und gleichzeitig auch die Kommunikationsentwicklung der jeweiligen Personen anzustoßen bzw. zu unterstützen. Dafür nutzen wir drei verschiedene Formen von Medien. Sie haben ja auch gefragt, nach was gibt es da für Maßnahmen sozusagen. Und es gibt mittlerweile, manchmal sage ich, das ist so ein bisschen der Giftschrank, wobei das Wort nicht so ganz passend ist, aber es ist so, dass es mittlerweile eine wirklich sehr, sehr große Anzahl an Hilfen, an Möglichkeiten, an elektronischen Geräten, an Bildkartensystemen und so weiter gibt, dass die Übersicht da manchmal etwas schwer fällt. Also wenn man jetzt wahrscheinlich googeln würde und würde eingeben, Medien der unterstützten Kommunikation, da würde man wahrscheinlich erschlagen werden mit Angeboten. wir unterteilen vielleicht auch so ein bisschen zur Systematisierung und dann auch zu entscheiden, was ist wo sinnvoll, in der Regel drei Formen von Maßnahmen oder Medien der unterstützten Kommunikation. Das erste sind körpereigene Kommunikationsformen. Darunter kann man sich all das vorstellen, was Menschen eben mit ihrem Körper produzieren können an Ausdrucksformen. Also ganz basal ist das Mimik, das ist Gestik, individuelle Gestik. Das ist aber auch so etwas wie, ich nenne das manchmal Körperzeichen, also Herzschlag, Pulsschlag, auch sowas wie Atmungsveränderungen. Oder es zeigt uns ja manchmal auch schon, wenn ein Mensch, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ein Mensch, der sehr schwer beeinträchtigt ist, wenn der auf einmal anfängt zu schwitzen, dann sehe ich vielleicht, irgendwas stimmt nicht und es kann daraus eben eine Kommunikationssituation auch erwachsen. Und zu den körpereigenen Kommunikationsformen, dann eher auf einem etwas höheren Level, gehören aber auch die Gebärden. Und dazu zählen zum einen einzelne Gebärden, die eben unterstützend zur Lautsprache angewendet werden. Also wenn ich jetzt einen Satz sage, heute gehen wir arbeiten, dann würde ich vielleicht nur die Gebärde für arbeiten zeigen. Und als noch erweiterte Form oder vielleicht auch so ein bisschen als Sonderform ist natürlich die deutsche Gebärdensprache hier zu nennen, auch eine körpereigene Kommunikationsform. Die nimmt aber in diesem Kontext auch nochmal so ein bisschen eine Sonderstellung ein, weil es ja letztendlich eine eigene Sprache ist der gehörlosen Menschen in Deutschland und eigene Syntax, Grammatik und eine eigene Satzstruktur, die man auch richtig lernen muss, ähnlich wie man eine Fremdsprache lernt. Die zweite Gruppe der Medien sind die sogenannten nicht elektronischen Kommunikationshilfen. Die merke ich mir immer so entsprechend des Wortes. Das ist alles, was ohne Strom und Batterie funktioniert. Also alles, was ich analog nutzen kann. Und das ist wirklich so das, wo es unheimlich viel gibt mittlerweile an Bildkarten, an Piktogrammen, an Symbolkarten, vielleicht auch kleine Ordner, die zusammengestellt werden. Oder Kommunikationstafeln, das sind ja in beliebiger Größe auch einfach Anordnungen von Symbolen. Und ich kann dann eben immer auf diese Symbole drauf zeigen und brauche eine Bezugsperson, die mir dann das entsprechend übersetzt beziehungsweise versteht, was ich dann eben damit meine. Zu den nicht elektronischen Kommunikationshilfen gehören aber auch so etwas wie bestimmte Gegenstände, die vielleicht für die Kommunikation genutzt werden. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, kleinen Schuh oder sowas, so einen Spielzeugschuh übergebe und dass meine Bezugspersonen verstehen, okay, ich möchte spazieren gehen oder rausgehen, dann ist das ein Gegenstand, der eben für die Kommunikation genutzt wird. Und dann gibt's die dritte große Gruppe, das sind dann die elektronischen Kommunikationshilfen. Diese Kategorie oder dieser Bereich, würde ich sagen, hat in den letzten Jahren den meisten Zuwachs gehabt. Da gibt's die meisten Entwicklungen, sicherlich auch mittlerweile ein Markt draus geworden und das sind eben einfach ja technische Geräte, mit denen man kommunizieren kann. Das reicht von sehr einfachen Geräten. Können einfach Schalter sein, auf die ich selber ja mit meiner Stimme eine Nachricht aufnehme. Und wenn ich auf den Schalter drücke, dann wird diese Nachricht halt wieder abgespielt. So ähnlich wie so eine Memo-Funktion im Smartphone oder sowas. Es geht aber auch dann weiter bis hin zu sehr komplexen Geräten. Das sind dann Geräte, die wirklich ein umfangreiches, in der Regel symbolbasiertes Vokabular vorhalten. Also Oberflächen haben, wo viele Symbole drauf sind und wenn ich da wieder drauf drücke, wird das dann mit synthetischer Sprache ausgegeben. Das bekannteste Gerät ist hier sicherlich das iPad. Das hat einen ziemlichen Siegeszug in der UK angetreten und viele der aktuell verfügbaren Kommunikationshilfen basieren eben auf einem iPad, auf das dann eben eine bestimmte Kommunikations-App aufgespielt ist, die dann genutzt werden kann. Es gibt aber auch darüber hinaus Windows-basierte Systeme und andere Systeme, aber das ist, ich sag mal, so ein bisschen der Marktführer, so wie in anderen Bereichen ja auch, ohne da jetzt groß für zu werben. Und neben diesen symbolbasierten Apps gibt es natürlich auch schriftbasierte Apps, hatte ich ja eben schon gesagt. Das ist langfristig, ist eigentlich immer das Ziel, Schriftsprache auch frühzeitig zu fördern, um eben die Menschen möglichst kompetent auch in diesem Bereich zu machen. Dass ich dann einfach mit einer schriftbasierten App, das muss man sich auch so ähnlich vorstellen, wie wenn ich dann ja eine WhatsApp schreibe und habe ich eine gute Wortvorhersage, dann bin ich irgendwann auch schneller und kann eben dann genau das sagen, was ich ausdrücken möchte. Eine wichtige Frage bei der Auswahl dieser Geräte ist dann noch die Frage, wie steuern Menschen das an? Also wie wird letztlich zugegriffen auf diese Geräte? Das geht zum einen, hatte ich schon gesagt, mit drauf zeigen. Also ich tippe das an oder ich zeige darauf. Eine andere Variante ist für Menschen, die stärker motorisch eingeschränkt sind, dass sie das mit einem Schalter ansteuern. Also ein externer Schalter wird an das Gerät angeschlossen. Dann gibt es so einen Rahmen, der über die einzelnen Symbole fährt, so ein Scanning-Verfahren. Ich drücke irgendwann drauf und wähle das damit aus. Und die technisch sicherlich anspruchsvollste und komplexeste Lösung ist eine Augensteuerung, also dass Menschen sozusagen mit ihren Augen dann die Kommunikationshilfe bedienen. Da gibt es eine kleine Kamera in der Kommunikationshilfe und die filmt die Augenbewegung. Und darüber wird dann eben sozusagen abgerufen, auf was die Person gerade schaut.
Wie lässt sich denn unterstützte Kommunikation dann tatsächlich konkret umsetzen? Und welche Rolle spielt da auch das Umfeld des Patienten oder der Patientin?
Ja, da sprechen Sie eine ganz wichtige Sache an. Vielen Dank dafür. Die Frage, wie sich das konkret umsetzen lässt, ist sicherlich nicht ganz so allgemein zu beantworten. Aber eigentlich ist eine wichtige oder mögliche Antwort schon das, was Sie angeteasert haben, das Umfeld. Also meine Erfahrung ist, dass unterstützte Kommunikation vor allem dann funktioniert, wenn wir das Umfeld mitnehmen können, wenn wir das Umfeld sensibilisieren können, wie wichtig unterstützte Kommunikation letztendlich für das Kind, den Jugendlichen, den Erwachsenen, wen auch immer ist. Und mein Beispiel dafür, wenn ich versuche, das Bezugspersonen auch deutlich zu machen, ist dann doch die Lautsprache. Und zwar, wenn man sich vorstellt, warum fangen denn Kinder irgendwann an zu sprechen, dann ist die Antwort darauf ja, weil sie eben in einem sprachlichen Umfeld aufwachsen und weil die Menschen um sie rum Lautsprache benutzen. Und das macht es aus irgendeinem Grund irgendwann sinnvoll für das Kind, auch die Lautsprache zu benutzen. Wenn wir jetzt nun wollen, dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene unterstützte Kommunikation benutzen, dann müssen wir natürlich auch genau diese Sprache benutzen, damit die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen dort ein sprachliches Vorbild haben und dann eben auch irgendwann merken, ach, so kann ich das einsetzen, so kann ich das benutzen. Insofern ist es vor allem so wichtig, dass das Umfeld selber auch unterstützte Kommunikation benutzt und eben, ja, da vielleicht gewisse Hemmschwellen abbaut und das wie selbstverständlich in den Alltag einbaut oder beziehungsweise das im Alltag anwendet. Ein bisschen ein Problem, was da manchmal entsteht, ist, das sagt sich so leicht, das Umfeld soll das im Alltag anwenden. Aber es bedeutet ja häufig für die Familien oder die Bezugspersonen wirklich auch eine, ja, man kann fast sagen, neue Sprache zu lernen. Das muss man sich auch wieder so vorstellen, wie wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie müssten jetzt mit Ihrer Frau anfangen, Chinesisch zu sprechen. Und Ihre Frau kann das aber noch nicht. Und dann müssten Sie anfangen, ja, das eben gemeinsam zu lernen. Und das ist das, was wir häufig auch erleben, dass eben die Familien wirklich gemeinsam unterstützte Kommunikation lernen. Und dafür bietet sich der Alltag eben viel mehr an als zum Beispiel ein externes Setting. Das findet aber vielfach noch statt, dass eben die Menschen in so einem therapeutischen Setting dann mit diesen Medien in Kontakt gebracht werden, dass da bestimmte Techniken geübt werden, bestimmte Wörter geübt werden oder den Menschen näher gebracht wird. Das kann in einem therapeutischen Setting sein, das kann in einem Reha-Setting sein oder sowas. Die Schwierigkeit, die hier häufig entsteht, ist aber die Übertragung in den Alltag. Also ich habe das häufig erlebt, dass Patienten durchaus in einer therapeutischen Einheit etwas können, also zum Beispiel bestimmte Symbole auf einer Kommunikationshilfe auswählen und finden können, auslösen können, aber dass sie das dann nicht in den Alltag übertragen. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man eben unterstützte Kommunikation oder die Sinnhaftigkeit, eine alternative Kommunikationsform zu nutzen, vor allem in alltäglichen Zusammenhängen erleben muss. Also ich muss merken, jetzt ist es gerade sinnvoll für mich, das zu nutzen, weil ich habe dadurch einen Vorteil in Anführungsstrichen. Also die Kommunikationssituation ist eindeutiger. Ich kann ein Bedürfnis äußern, ich kriege meinen Wunsch erfüllt, ich kann was sagen, was mir wichtig ist, ich kann was erzählen, ich kann mich beteiligen am Gespräch und so weiter. Und insofern ist so meine Erfahrung, weil Sie gefragt haben, wie kann man das konkret machen? Man kann das, glaube ich, nicht allgemein sagen, aber konkret wird es eben im Alltag. Und insofern sind Alltagssituationen so wichtig für die Förderung und die Anbahnung und auch die ganz konkreten Schwierigkeiten vielleicht im Alltag. Also ich frage häufig die Familien auch als erstes, weil es ja wirklich eine Herausforderung auch sein kann, wenn sowas Neues gelernt werden soll. Ich frage häufig, was ist denn die eine Situation am Tag, in der die Kommunikation wirklich besonders schwierig ist und würde Ihnen das helfen, wenn da die Kommunikation einfacher wäre? Und dann fängt man mit einer kleinen Situation an. Und das sind häufig wirklich auch ganz kleine Alltagssituationen. So eine Anziehsituation bei einem kleinen Kind morgens, bei einem Erwachsenen vielleicht, wenn man sich nach der Arbeit wieder trifft und man möchte was austauschen oder eine Essenssituation, worum es darum geht, wie schmeckt mir was oder was schmeckt mir vielleicht nicht, was möchte ich nicht essen, von was möchte ich noch mehr haben oder sowas.
Wo liegen denn auch die Besonderheiten der Kommunikation mit Unterstützerkommunikation? Also gibt's da vielleicht noch Punkte, die das vielleicht auch noch mal ein bisschen anschaulicher machen?
Ja, also Vielleicht ist das, ich hatte ja gesagt, das ist so ein bisschen wie wenn ich eine neue Sprache lerne. Wobei der Vergleich ein bisschen hinkt, weil ich da in der gleichen Modalität bleibe. Also wenn ich jetzt Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, was auch immer lerne, dann bleibe ich ja in der gleichen Modalität, also ich nutze die Verbalsprache. Und wenn wir mit unterstützter Kommunikation kommunizieren, dann nutzen wir ja eigentlich erstmal verschiedene Formen der Kommunikation. Das heißt, der eine Kommunikationspartner spricht verbalsprachlich hauptsächlich und der andere Kommunikationspartner oder die Kommunikationspartnerin nutzt vielleicht eine elektronische Hilfe. Und das ist erstmal ein Unterschied einfach in der Kommunikationsform und das bedingt so ein bisschen bestimmte Besonderheiten in dieser Kommunikationssituation. Das eine ist, dass die Kommunikationshilfen, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, häufig ein eingeschränktes Vokabular haben. Selbst sehr komplexe Kommunikationshilfen, wenn sie symbolbasiert sind, ist das Vokabular immer eingeschränkt. Das heißt, es gibt da erstmal so eine gewisse Hierarchie. Die lautsprachliche Person hat ja sozusagen jedes Wort zur Verfügung und die Person, die unterstützt kommuniziert, hat eben nicht jedes Wort zur Verfügung. Außer, Klammer auf, sie kommuniziert schriftsprachlich, Klammer zu. Das andere ist, dass eben häufig auch dazu in der Kommunikationssituation, gerade wenn es um Menschen mit Behinderung geht, natürlich auch eine Abhängigkeit besteht, weil die Menschen die Kommunikationshilfen oft nicht selber auswählen. Und gerade wenn es darum geht, dass eben auch diese neue Kommunikationsform angeleitet oder eingebracht werden soll, dann gestalten häufig die professionellen Bezugspersonen die Kommunikationsoberflächen. Das heißt, die suchen aus, welche Wörter packen wir denn jetzt als erstes da drauf oder mit welchen Wörtern fangen wir an. Und dadurch gibt es natürlich schon so eine gewisse Abhängigkeit, weil ich ja nicht immer weiß, ob das wirklich die Wörter sind, die eben die Person gerade braucht oder sagen möchte. Und dann gibt es noch ein ganz praktisches Problem, was aber wirklich häufig ein Problem ist, und das ist die Geschwindigkeit. Also ich weiß nicht, wer einmal das ausprobiert hat, vielleicht mit so einer elektronischen Kommunikationshilfe zu kommunizieren, der wird merken, wie lange das dauert, einen Satz zu formulieren. Und das ist natürlich zum einen eine Herausforderung für die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen oder für die Klienten, aber es ist auch echt eine Herausforderung fürs Umfeld, in der Zeit eben nichts anderes zu machen, sondern sich auf diese Kommunikationsform einzulassen. Es gibt diesen aus meiner Sicht schönen Vergleich, lautsprachliche Kommunikation in der Minute bis zu 150 Wörtern. Manche Leute reden ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer. Und bei einer elektronischen Hilfe haben wir in der Regel so 20 bis 2 Wörter in der Minute. Und wenn ich mir das vorstelle, wie lange es dann eben dauert, dann ist es vor allem eine Herausforderung für mich als Umfeld, da eben nicht ständig reinzugrätschen oder irgendwie, ja, wie gesagt, parallel aufs Handy zu gucken oder irgendwas. Wie lernt man das dann trotzdem oder wie kann man sich gut einbinden? Wir nutzen in der UK eine ganz zentrale Strategie, das ist das sogenannte Modeling. Das Modeling beschreibt im Prinzip, wie wir als Umfeld unterstützte Kommunikation anwenden und auch erklären oder anleiten können. Es ist vereinfacht gesagt so ein bisschen Lernen am Modell. Das heißt einfach nur, ich zeige in einer natürlichen Kommunikationssituation, was die Person jetzt eigentlich mit dem Gerät sagen könnte, beziehungsweise ich nutze das Gerät einfach selber mit. Das heißt, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit und ich möchte mich mit meinem Partner oder meiner Partnerin austauschen, dann würde ich selber die elektronische Hilfe mitnutzen, würde sagen, heute war es doof oder heute war es toll oder langweilig oder was auch immer. Und das ist wichtig, um sozusagen auch wieder immer zu zeigen, nicht so sehr, wo ist jetzt ein einzelnes Symbol auf der Hilfe, sondern vor allem, wie wende ich das Ganze an? Also ja, wie ist die Strategie, wie funktioniert das eigentlich in der Kommunikation?
Woher kommt denn eigentlich das Wissen rund um unterstützte Kommunikation und was sind dann auch tatsächlich die Themen Ihrer Forschung in dem Bereich?
Ja, das ist vielleicht eine Frage, die so ein bisschen an den Anfang unseres Gespräches anschließt. Als ich sagte, die UK kommt in Deutschland aus den Förderschulen und hat sich dort entwickelt. Ich erlebe es so, dass sich unterstützte Kommunikation in Deutschland sehr zwischen Theorie und Praxis befindet und auch dort bewegt. Also es gibt da nicht so eine eindeutige Hierarchie im Sinne von, es gibt eine wissenschaftliche Theorieentwicklung, die wird dann runtergebrochen auf ein Modell und die Praxis wendet das an. Wir haben es hier vielmehr eher mit, finde ich, sehr schönen und sehr gewinnbringenden Synergieeffekten zu tun, weil eben so viel Entwicklung in der Praxis stattfindet. Das heißt, viele Dinge entstehen in der Praxis und werden dann eigentlich im Kontext von Forschung vielleicht nochmal vertieft oder nochmal aufgearbeitet. Oder beziehungsweise viele Probleme entstehen eigentlich in der Praxis, beziehungsweise wären da eben offenkundig und dann fordert das uns natürlich als Wissenschaft auch heraus, da mal der Sache nachzugehen. Also viele auch unserer Forschungsfragen sind eigentlich aus konkreten Beratungs- oder ja, Interventionstätigkeiten entstanden, dass man merkt, irgendwas funktioniert nicht richtig. Woran liegt das denn? Können wir da nicht mal einen genaueren Blick drauf werfen? Und das ist auch wichtig in der unterstützten Kommunikation oder so in dieser ganzen Community, wie ich das erlebe, dass eben es da nicht so diese strenge Hierarchie gibt und dass eben beides wirklich auch wichtig ist. Also sowohl die Theorieentwicklung oder die Grundlagenforschung als auch dann die angewandte Forschung und auch die Praxisanwendung letzten Endes. Es gab in den letzten Jahren, also oder vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, anfänglich hat sich das relativ unsystematisch in der UK entwickelt. Und dann jetzt gibt es eigentlich seit, 20 Jahren auch in Deutschland eine ganz gute Forschungslandschaft. Und es gibt zum Beispiel vielleicht mal ein Beispiel, was auch so ein bisschen daraus erwachsen ist. Also es gibt diese Studien, die hier am Lehrstuhl in Köln auch von dem Professor Jens Böhnisch durchgeführt worden sind, zum sogenannten Kern- und Randvokabular. Da sind einfach in der Praxis Sprachaufnahmen gemacht worden und man hat festgestellt, dass unsere Alltagssprache eigentlich im Kern 200 bis 300 Wörter enthält, mit der wir aber zu 80% kommunizieren. Das ist das sogenannte Kernvokabular. Und wenn man jetzt wahrscheinlich unser Gespräch hier auch transkribieren würde, würde man merken, das sind ganz viele kleine Wörter, die ich gesagt habe. Also kleine Wörter sind sowas wie auch und mehr und haben und möchten und fertig, nochmal und sowas. Und was ich auch benutzt habe, aber nicht so viel, sondern eben nur knapp zu 20%, sind Nomen. Ich habe sicherlich auch mal das ein oder andere Nomen benutzt, aber eben nicht so in der Gänze oder nicht so viel. Und lange Zeit waren aber Kommunikationsoberflächen sehr nomenbasiert. Also da war zum Beispiel drauf Ball und Essen, Trinken und gut, das ist jetzt kein reines Nomen, aber eben so Tätigkeiten. Und dann vielleicht noch Haus und Spielplatz und weiß ich nicht, irgendwie solche Dinge eben, Toilette häufig noch. Und wenn man jetzt an den Alltag denkt, muss man ja überlegen, na gut, das sind eigentlich Wörter, die sage ich gar nicht so oft. Ne? Also ich renne ja nicht den ganzen Tag rum und sage Toilette, sondern das brauche ich ein paar Mal am Tag, wenn es wichtig ist. Und oft kann ich es dann aber auch sogar anders zeigen oder jemand fragt mich sogar. Was ich aber brauche, ist zum Beispiel sagen, ich muss nicht auf Toilette oder ich will nicht auf den Spielplatz oder ich will nochmal schaukeln oder ich will höher schaukeln oder ich will mehr essen oder das Essen ist eklig. Das sind Dinge, die ich brauche, also diese kleinen Wörter. Und das ist eigentlich durch diese Forschung letztendlich rausgekommen und seitdem haben wir oder hat sich die Gestaltung von Kommunikationsoberflächen dadurch maßgeblich eigentlich verändert. Also dass wir jetzt wirklich Kommunikationsoberflächen haben, die sehr auf dieses Kernvokabular setzen, beziehungsweise so diese 80-20, 70-30 Regel ein bisschen oder deutlicher einfach beachten. Das andere, wo es, glaube ich, viel in der Forschung bei uns geht, ist so ein bisschen die Frage, wie gestalten wir gute Materialien? Also bei mir am Lehrstuhl haben wir im Moment ein Projekt, da geht es um Kommunikationsunterstützung von alten oder älter werdenden Menschen mit geistiger Behinderung. Und auch hier ist es ganz spannend, einfach mal zu gucken, wie verändern sich vielleicht auch kommunikative Bedarfe, wenn Menschen dement werden zum Beispiel. Und wie können wir das dann auch durch gute Kommunikationsmaterialien unterstützen? Da gibt es im Moment noch sehr wenig. Und da erhoffen wir uns jetzt eben auch zum einen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Also wir machen da zum einen so ein bisschen Grundlagenforschung, aber das Ziel ist ganz klar eben auch Materialentwicklung für die Praxis, um da eben auch dann ja letztendlich die Situation der Menschen zu verbessern. Das andere, was die Forschung viel macht, ist, sich die Versorgung anzuschauen oder die Versorgungssituation. Es ist in Deutschland ja so, dass unterstützte Kommunikation jetzt nicht etwas ist, was es regelhaft für Menschen gibt, sondern es ist häufig eben, ja, es muss ein Antrag geschrieben werden, dann zahlt das manchmal die Krankenkasse, manchmal die Eingliederungshilfe. Und die Versorgungssituation ist eben auch regional sehr unterschiedlich. Wir beobachten immer wieder auch Fehlversorgungen, also dass Menschen mit Geräten versorgt werden, mit denen sie eigentlich nichts anfangen können. Da entstehen natürlich auch Kosten einfach, die eingespart werden könnten, wenn direkt eine gute Versorgung vollzogen wurde. Und das ist sicherlich ein Punkt, den wir uns im letzten Jahr immer wieder auch angeschaut haben. Also ja, wie ist die Versorgung und wie könnte eine auch systematische und vielleicht auch qualitätsgeleitete Versorgung aussehen? Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was uns noch ein bisschen begleiten wird. Also ich glaube, lange Zeit war es in der unterstützten Kommunikation wichtig, Menschen zu sensibilisieren. Das ist mittlerweile geschehen. Es ist auch nicht mehr so, dass wenn man jetzt in eine Einrichtung, ich sag mal, der Behindertenhilfe kommt, dass die Menschen gar nicht wissen, von was man spricht. Ich glaube, es geht jetzt eher wirklich um so Punkte wie eine gewisse Standardisierung zu schaffen, dass wir eben auch wirklich eine qualitativ hochwertige Versorgung mit unterstützter Kommunikation ermöglichen können. dass sowas auch schnell und zielgerichtet geschieht. Also gerade zum Beispiel bei Menschen nach einem Schlaganfall oder Menschen, die eine ALS-Erkrankung haben, da ist es wichtig, dass die schnell und zielgerichteten Kommunikationsmittel bekommen, mit dem sie dann auch wieder kommunizieren können, weil das ja für viele Menschen oder ja eigentlich für uns alle so essentiell ist, uns eben ausdrücken zu können. Das ist, wie gesagt, glaube ich, so ein bisschen das Zukunftsthema, also hier an einer gewissen Standardisierung, an einer Systematisierung zu arbeiten. Und das betrifft uns dann auch als Hochschule so mit Blick auf die Ausbildung. Also es gibt auch da noch keine einheitliche Ausbildung in unterstützter Kommunikation. Es gibt mehrere auch sehr gute, umfangreiche berufsbegleitende Weiterbildungen. Aber wenn man sich so die einzelnen Studiengänge auch von Fachschulen zum Beispiel für SprachtherapeutInnen anschaut, da ist es so, dass das sehr unterschiedlich Ausbildungsinhalt ist. Und auch an Hochschulen ist es in unterschiedlichem Maße einfach ja Gegenstand von den Studiengängen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Problem, weil die Bedarfe an unterstützter Kommunikation in der Praxis steigen in den letzten Jahren eigentlich immer weiter. Also wir haben immer mehr kleine Kinder, wir haben immer mehr Schüler und wir haben auch immer mehr erwachsene Menschen, die eben einen Bedarf an unterstützter Kommunikation haben. Umso wichtiger ist, dass eben die Fachkräfte, die sie begleiten, später auch frühzeitig ja ein profundes und fundiertes Wissen einfach erwerben können.
Wenn wir genau da auch nochmal reingehen, wie wird denn dann tatsächlich auch die Theorie, also die Ergebnisse auch der Forschung publik gemacht und wie lässt sich das dann tatsächlich in die Praxis umsetzen?
Ja, also wie gesagt, zum einen spielt so dieser gute Zusammenarbeit, die häufig besteht zwischen Wissenschaft und Forschung, da die spielt dem so ein bisschen in die Hände, dass eben auch Theorieentwicklungen dann auch in der Praxis angenommen werden. Und ich glaube, was wichtig ist, es gibt eine Fachzeitschrift für UK in Deutschland, die auch nicht nur von der Wissenschaft, sondern eben auch von der Praxis, würde ich sagen, gleichermaßen gelesen wird und die da wirklich eine sehr hohe Relevanz hat, um auch neuere Entwicklungen zu verbreiten. Es gibt alle 2 Jahre einen großen Kongress der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation. Der findet jetzt in diesem Jahr wieder in Leipzig statt, Ende des Jahres. Und das ist auch wirklich immer ein sehr großer oder eine sehr gute Möglichkeit, sich auszutauschen. Hier wird man sehr gut ja einfach abgeholt, was sind aktuelle Entwicklungen. Gleichzeitig sind die Hilfsmittelfirmen dort vertreten. Und das Schöne an diesem Kongress ist, ich glaube, das beschreibt so diese ganze Szene, nenne ich es mal ganz gut, dass dort eben nicht, das ist nicht so ein klassisch wissenschaftlicher Fachkongress, aber es ist auch nicht eine Messe und es ist auch nicht ein Elternvertretungsverein, sondern es sind wirklich alle da. Also es sind betroffene Eltern da, es sind unterstützt Kommunizierende selber da, die dort häufig auch selber Vorträge halten und aus ihrem Leben berichten. Es sind gleichzeitig WissenschaftlerInnen da, Fachkräfte, wie gesagt, die Hilfsmittelfirmen. Und das ist schon immer ein sehr lebendiger Kongress, der, also ich gehe da immer ganz inspiriert und mit vielen neuen Ideen raus und ja, der sehr befruchtend auf viele Leute wirkt. Und insbesondere auch so die Integration der SelbstvertreterInnen bei dem Kongress hat da wirklich eine lange Tradition. Also Menschen, die unterstützt kommunizieren, haben sich immer schon auch stark gemacht für ja ihre Rechte, aber auch ihre Rolle. Und sie werden dort eben sehr offen aufgenommen. Und es ist toll, dass es mittlerweile eben auch nicht nur so Berichte gibt, wie geht's mir selber, wenn ich unterstützt kommuniziere, sondern dass es auch Wissenschaftlerinnen gibt, die unterstützt kommunizieren und die Forschungsergebnisse präsentieren. Und das finde ich ist wirklich, hat teilweise eine Vorbildfunktion, wie stark und wie, mit welcher Wertschätzung eben die betroffenen Menschen hier auch eingebunden werden. Ansonsten bildet dieser Kongress sicherlich eine super Möglichkeit, einfach ja mit anderen Menschen auch in Kontakt zu kommen. Das ist ja bei Kongressen immer so. Und dann gibt es natürlich auch die vielen kleinen regionalen Vernetzungsstellen. Also es gibt viel Stammtische, es gibt häufig so auch an den einzelnen Einrichtungen dann so Fachgruppen UK, die sich da irgendwie engagieren. Oder es gibt über regionale Beratungsstellen die Möglichkeit, hier mit anderen in Kontakt zu kommen. Und das erleben wir ganz häufig bei Menschen mit Behinderung, dass es für die Menschen selber, aber auch für die Angehörigen so wichtig ist, mit anderen Betroffenen in Kontakt zu kommen und sich da auszutauschen. Und das passiert in der UK eben auch schon sehr viel. Wo wir häufig allerdings so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten müssen, sind dann doch die fachlichen Personen. Also ich erlebe das in der Beratung so, dass ich dann so Bezugspersonen zu überzeugen, das funktioniert ganz gut. Aber Fachkräfte, die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, zu überzeugen, ist manchmal etwas schwieriger. Insbesondere auch, wenn es in Richtung Krankenkassen oder auch Ärzten geht, die zum Teil mit dem Thema einfach noch nicht so viel zu tun gehabt haben. Und hier ist es, glaube ich, auch wichtig, sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten und deutlich zu machen, dass wir es bei unterstützter Kommunikation letztlich mit einer Möglichkeit haben, Menschen ja zu einem ihrer Grundrechte zu verhelfen, eben zu Teilhabe an Kommunikation. Und dass es deshalb nicht einfach so ein nettes Add-on ist, was man auch nutzen kann, sondern dass es gerade auch in der Versorgung von Menschen, ja, die vielleicht auch verunfallt die Kommunikationsfähigkeit oder die Sprache verloren haben, dass das hier wirklich oberste Priorität haben sollte. Es gibt zum Beispiel auch für Kliniken mittlerweile ganz gut entwickelte Systeme, dass ich einfach benennen kann, wo ich Schmerzen habe, was mir gerade fehlt vielleicht, was mir vielleicht auch wichtig wäre in der Versorgung, in der Begleitung und so weiter. Und wir wissen ja selber, wie wichtig uns gerade diese Dinge sind, wenn wir zum Beispiel in eine Klinik kommen, also dass wir einfach sagen können, weiß ich nicht, das Zimmer gefällt mir nicht oder es tut nicht an der Schulter weh, sondern es tut mir am Knie weh oder sowas. Und das sind eben genau die Dinge, wo, glaube ich, noch viel Sensibilisierung einfach möglich ist. Ja, und Stichwort Krankenkassen auch hier. Also ich glaube, es ist schon auch hier wichtig, deutlich zu machen, ja, wie gesagt, es geht hier nicht um Luxus oder sowas. Die Kommunikationshilfen kosten teilweise viel Geld, aber sie ermöglichen den Menschen dann wieder mehr Teilhabe an so einem essentiellen Lebensbereich, der Kommunikation ja für viele ist. Oder nicht für viele, eigentlich für uns alle. Wenn wir nicht mehr kommunizieren können, dann würde es uns wahrscheinlich schlecht gehen.
Aber das heißt, es gibt da auch wirklich einen regen Austausch von Erfahrungen, auch zwischen Ärzten, der Forschung, Angehörigen, Patienten und Patientinnen und auch den Fachgesellschaften.
Ja, also wie gesagt, das hängt sicherlich immer ein bisschen davon ab, wer trifft sich da gerade. Aber meine Erfahrung ist schon, dass wir jetzt da nicht immer auf Ablehnung stoßen oder so. Gleichsam muss man schon auch sagen, dass gerade so in Richtung Ärzte, Klinik, es da wichtig ist, immer wieder auch darauf hinzuweisen oder auch den Austausch zu suchen. Und dann erlebe ich aber schon auch eine Offenheit dafür, weil natürlich auch ja Ärzte und Ärztinnen daran gelegen ist, mit ihren Patientinnen gut zu kommunizieren. Und da können wir mit der unterstützten Kommunikation einfach ein Hilfsmittel und eine Unterstützung bieten. Was die anderen, ja, wie sagen wir so, Stakeholder angeht, also die Angehörigen und Fachkräfte und so weiter, da ist es schon so, dass wir auch gerade in der Forschung eigentlich vielfach natürlich gerade Forschung im Feld machen und da gibt es einen fortwährenden Austausch und auch viel Rückmeldung aus der Praxis. Beispiel dafür ist, ich habe in einem Forschungsprojekt mit meiner Kollegin Stefanie Sachse, das wir nennen das ABC-Modell, entwickelt. Das ist ein Modell für Diagnostik und Interventionsplanung in der unterstützten Kommunikation. Und das haben wir dann auf diesem Kongress vorgestellt, in die Praxis gegeben. Wir waren da sehr von überzeugt. Und dann kam die Rückmeldung aus der Praxis. Ja, das scheint ganz gut zu sein, aber es ist viel zu kompliziert. Wir wissen gar nicht, wie wir das eigentlich anwenden sollen. Und dann haben wir uns das eigentlich zum Auftrag genommen, dieses Modell nochmal so umzuarbeiten, beziehungsweise nochmal neue Materialien zu entwickeln, die eben der Praxis es einfacher machen, dieses Modell zu nutzen, ohne dass sozusagen da die Systematisierung durch wissenschaftliche Modelle verloren geht. Und das haben wir dann 2 Jahre später wieder vorgestellt und da hatte ich das Gefühl, das kam jetzt dann viel besser an, weil das eben dann auch nutzbar war. Wir sind jetzt gerade in der Überarbeitung dieser, wir nennen das dann ABC-Beratungsbox, und wir sind auch wieder in der Überarbeitung, weil auch hier wieder Rückmeldungen kamen aus der Praxis, dass sie sagten, ja, das ist schon super, aber das funktioniert noch nicht so gut oder das und das fehlt. Und das erlebe ich als sehr fruchtbar. Und auch wenn man das mit anderen Forschungsprojekten oder auch Forschungsthemen vergleicht, ist das nicht immer so. Und ich glaube, das ist fruchtbar, weil es eben Entwicklung fördert, weil es uns hilft, sozusagen auch praxisnahe Materialien zu entwickeln und gleichzeitig der Praxis vielleicht aber auch so das Gefühl gibt, in der Forschung oder an der Hochschule wird jetzt nicht da im Elfenbeinturm geforscht, sondern da ist schon ein Interesse, auch was für die Praxis positiv anzustoßen oder zu entwickeln. Und was so diese Ebenen dann angeht, also Wissenschaft und Praxis und vielleicht auch ja Eltern oder die Betroffenen selber, erlebe ich das häufig als wenig hierarchisch, sondern wirklich mit so einem gegenseitigen Interesse, weil mir ist das schon bewusst. Ich selber weiß nicht, wie das ist, unterstützt zu kommunizieren. Ich kann mir das ein bisschen vorstellen, kann man so eine Selbsterfahrungsübung machen, aber dieses Wissen habe ich nicht und da muss ich andere fragen, wie das ist. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, ein Modell, was ich entwickelt habe, bei 5 oder 10 oder 20 Klientinnen selber zu testen, sondern da bin ich darauf angewiesen, dass das eben andere machen und mir dann sagen, wie es gut funktioniert. Und insofern ist das wirklich ja so ein beidseitiges Lernen, was hier entsteht, was ich als sehr positiv empfinde oder was sehr viel Spaß macht. Als Ergänzung, weil wir ja auch in einem Podcast sind, also auch das war nochmal sowas mit diesem ABC-Modell, dass da die Rückmeldung auch kam, wir würden es gerne noch besser oder noch häufiger erklärt bekommen. Und das war für uns dann auch der Anlass, eben dazu einen Podcast ins Leben zu rufen, dass wir einfach auch da was zur Verfügung stellen, dass sich Menschen niederschwellig das einfach nochmal anhören können. Ach ja, wie geht das nochmal? Dass eben, ja, das eine gute Praxisanwendung findet.
Danke schon mal für die vielen Einblicke. Gibt es denn etwas, das Sie unseren Hörern und Hörerinnen zum Abschluss noch gerne mitgeben möchten?
Ja, vielleicht, das hört sich vielleicht gerade für Menschen, die jetzt von der Thematik noch nicht so viel gehört haben oder für die das jetzt so ein erster Einstieg war, alles ein bisschen umfangreich und kompliziert und komplex an und viele Modelle und viele Medien und Maßnahmen. Man kann aber auch ganz einfach anfangen und es ist vielleicht wichtig, sich nochmal klar zu machen, worum es eigentlich in der UK geht. Es geht in der unterstützten Kommunikation nicht darum, dass jemand möglichst schnell sprechen lernt, sondern es geht wirklich um eine Verbesserung der kommunikativen Situation und wirklich dass die Menschen zu einem Mehr an Teilhabe kommen, dass sie mehr selbst bestimmen können im Alltag, was um sie herum geschieht. Und es gibt ganz tolle Erfahrungen auch, wie Menschen eben ihre individuelle Teilhabesituation durch eine verbesserte Kommunikation viel positiver erleben und da ganz tolle Fortschritte machen. Und es erfordert häufig, ja, ein bisschen, ich sage mal, einen etwas längeren Atem. Es erfordert eine gewisse Art von Kreativität. Es erfordert ein Einlassen, also ein sich Einlassen auf andere Kommunikationsformen. Aber es macht auch ganz viel Freude, wenn dann Dinge funktionieren oder auch einfach zu sehen, dass Menschen wieder besser in Kommunikation kommen und dass sie dadurch mehr Teilhabe erleben und letztlich zu einem selbstbestimmteren Leben kommen können. Insofern keine Scheu vor unterstützter Kommunikation, sondern ja, es hilft besser zu verstehen, was um einen rum geschieht und es hilft, sich besser verständlich zu machen und damit ja zu einer positiven Lebensentfaltung zu kommen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und all die umfangreichen Informationen. Ich glaube, das ist für viele sehr hilfreich und hat einen guten Einblick gegeben in das Thema.
Ja, dann danke ich auch dafür. Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du keine der insgesamt 4 Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.